bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Zum letzten Mal liest Werner Fink nun aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Lawrence Stern. Sterns unvollendeter Roman schließt mit dem 9. Buch, in dem von Onkel Tobys Liebeswerben um die Witwe Redman erzählt wird. Nach vielen Plänen, langem Zögern und mit großem Herzklopfen ist Onkel Toby endlich zur Witwe Redman vorgedrungen. Wir fanden sie zuletzt in einem Dialog über den Ehestand vertieft. Die Witwe sprach von den Kümmernissen der Mutterschaft. Onkel Toby nannte diese ein göttliches Vergnügen, was die Umworbene mit dem Ausruf »Unsinn« schroff zurückwies. Hören Sie nun zum letzten Mal Werner Fink.
9. Buch, 19. Kapitel. Es gibt eine solche unendliche Menge von Tönen, Klängen, Melodien und Akzenten, womit das Wort Unsinn ausgesprochen werden kann, und jeder drückt ihm einen so verschiedenen Sinn ein, dass die Kasuisten nicht weniger als 14.000 aufrechnen, in welchem man es richtig oder falsch sagen kann. Madame Redman hatte Unsinn zu meinem Onkel gesagt. Unsinn, hatte sie gesagt, aber Madame Redman sagte ihr Unsinn so, dass es meinem Onkel Toby all sein bescheidenes Blut in die Wangen trieb, da er dergestalt fühlte, dass er unversehens über seine Tiefe hinausgegangen sein müsste, brach er kurz ab und ohne sich weiter über die Sorgen oder die Freuden des Ehestandes einzulassen, legte er die Hand aufs Herz und anerbot sich, solche, wie sie vorkämen, auf sich zu nehmen und mit ihr zu teilen. Als mein Onkel Toby dies gesagt hatte, mochte er es nicht gern noch einmal sagen, indem er also seine Augen auf die Bibel warf, welche Madame Redman auf den Tisch gelegt hatte, nahm er sie in die Hand, die Bibel, und da ihm gleich eine sehr interessante Stelle auffiel, es war die Belagerung von Jericho, so machte er sich daran, sie zu überlesen und ließ seinen Heiratsantrag, wie er es vorher mit seiner Liebeserklärung gemacht hatte, von selbst bei ihr wirken. Nun wirkte aber dieses weder als Opium, noch als China-Rinde, noch als Merkurius, noch als Stechdorn, noch als irgendein Apothekermittel, welches die Natur erzeugt hat. Kurz, es wirkte ganz und gar nicht bei ihr. Und das lag daran, dass vorher schon etwas bei ihr in Wirkung war, was ich für ein Plaudermaul bin. Ein Dutzend Mal habe ich wohl schon vorhergesagt, was es war, aber es ist noch Feuer in der Materie. Nur zu. 26. Kapitel. Es ist für einen völlig Fremden, der von London nach Edinburgh reist, sehr natürlich, ehe er abreist, zu fragen, wie viele Meilen es bis York ist. Auch wundert sich niemand darüber, wenn er in seinem Fragen fortfährt und sich erkundigt nach der Stadtverwaltung, den Zünften und so weiter und so weiter. Und ebenso natürlich war es für Madame Redman, deren erster Ehemann beständig das Hüftweh gehabt hatte, dass sie zu erfahren wünschte, wie weit es von der Hüfte bis zum Latzbeine sei und wie viel sie ungefähr als Frau in ihrem Gemüt von dem einen oder dem anderen Falle zu leiden haben möchte. Sie hatte also Drakes Anatomie von einem Ende bis zum anderen durchgelesen. Sie hatte in das Kapitel über das Gehirn geguckt und in das nächste über die Knochen und Muskeln. Es blieb ihr aber alles völlig dunkel. Sie war zu keinem Schlusse gekommen. Um die Sache deutlich zu erfahren, hatte sie den Dr. Slope zweimal gefragt, ob wohl der gute Hauptmann Shandy jemals von seiner Wunde am Latzbein hergestellt werden würde. Er ist hergestellt, sagte Dr. Slope beide Male. Wie? Völlig? Völlig, Madame. Aber was verstehen Sie unter der Herstellung eigentlich, sagte Madame Redman. Dr. Slope war der ärgste Stümper unter der Sonne im Definieren. Also konnte Madame Redman nicht erfahren, was sie wissen wollte. Kurz, es gab keinen Weg, es herauszubringen, als von meinem Onkel Tobi selbst. Es gibt bei Erkundigungen von dieser Art einen menschenfreundlichen Ton, welcher den Verdacht in Schlaf singt. Und halb bin ich überzeugt, die Schlange in ihren Gespräche mit Mutter Eva musste ihm ziemlich nahe kommen, denn die weibliche Neigung, sich betrügen zu lassen, konnte doch so stark nicht sein, dass sie sonst die Verwegenheit gehabt hätte, mit dem Teufel selbst zu schwatzen. Aber es gibt einen menschenfreundlichen Ton. Wie soll ich ihn beschreiben? Es ist ein Ton, welcher das Glied mit einem Gewande bedeckt und dem Frager ein Recht gibt, ebenso umständlich darüber zu sein als ihr Wundarzt. Tat es unablässig weh? War es erträglicher im Bette? Konnte er dabei auf beiden Seiten gleich gut liegen? Konnte er dabei noch zu Pferde sitzen? War Bewegung dabei schädlich? Und so weiter und so weiter. Das war so zärtlich ausgesprochen und dergestalt auf meines Onkels Herz gerichtet, dass jedes Item davon 10-mal tiefer in dasselbe sank als die Schmerzen selbst. Als aber Madame rund um Namur herumging, um an meines Onkels Wunde am Latzbein zu gelangen und ihn dahin brachte, die Spitze der äußersten Konterskarp zu attackieren und Pel am Mehl mit den Holländern mit dem Degen in der Faust die Kontergarde Saint-Roch einzunehmen und als dann mit rührenden Tönen sein Ohr erfüllte, ihn blutend bei der Hand nahm und aus der Tranchee führte, sich die Augen wischte, als er in sein Zelt getragen wurde. Himmel, Erde, Meer, alles richtete sich empor, alles, die Quellen der Natur stiegen über ihre natürliche Höhe hinauf, ein Engel des Mitleids saß ihm zur Seite auf dem Sofa, sein Herz glühte von Feuer und hätte er 1000 Herzen gehabt, er hätte sie alle an Madame Wortmann verloren. Und in welcher Gegend, lieber Herr Hauptmann, fragte Madame Wortmann ein wenig eindringlich, empfingen Sie diese hässliche Wunde? Als sie diese Frage tat, warf Madame Wortmann einen Seitenblick nach dem Hüftgurt von Onkel Tobbys rotplüschenen Beinkleidern, in dem sie natürlicherweise als die kürzeste Antwort erwartete, mein Onkel Tobby würde seinen Zeigefinger auf die Stelle legen. Es geschah anders, denn da mein Onkel Tobby seine Wunde vor dem St. Nikolaustore bekommen hatte, in einer von den Traversen der vorspringenden Spitze der halben Bastion St. Roch gegenüber, so konnte er allemal eine Nadel genau auf dieselbe Stelle stecken, wo er stand, als ihn der Stein traf. Dieses traf augenblicklich meines Onkels Sensorium und zugleich damit die große Karte von der Stadt und Zitadelle von Namur und ihren Gegenden, welche er sich gekauft und mit Hilfe des Korporals während seiner langwierigen Krankheit auf sein Brett geklebt hatte. Sie hatte seitdem beständig mit anderem militärischem Poltergerät in einer Dachkammer gelegen. Und also war der Korporal dahin detachiert, sie herzuholen. Mein Onkel Tobi maß mit Madame Wortmanns Schere 30 Ruten ab von der äußersten Spitze vor dem St. Nikolaustor und legte mit einer so jungfräulichen Bescheidenheit ihren Finger auf die Stelle, dass die Göttin der Wohlanständigkeit den Kopf schüttelte und indem sie mit einem Finger vor ihren Augen hin und her fuhr, ihr verbot, den Irrtum aufzudecken. Unglückliche Madame Wortmann. 27. Kapitel. Onkel Tobbys Karte wurde wieder hinunter in die Küche gebracht. 28. Kapitel. Und hier ist die Maß und hier ist die Sambo, sagte der Korporal und wies mit seiner etwas ausgestreckten rechten Hand auf die Karte und hatte die linke auf Brigittes Schulter, aber nicht nur auf der Schulter, zunächst ihm. Und dies, sagte er, das ist die Stadt Namur. Und dies die Zitadelle und hier liegen die Franzosen und hier liegen mein Herr und ich und in dieser verdammten Tranchee, sagte der Korporal und fasste sie bei der Hand, bekam er die Wunde, die ihn so jämmerlich zerquetschte, hier. Und so wie er das sagte, drückte er ihre auswendige Hand an die Stelle, für welche er fühlte, und ließ sie fallen. Wir dachten, Herr Trimm, es wäre mehr nach der Mitte hin gewesen, sagte Jungfer Brigitte. Das hätte uns unser Lebtage unglücklich gemacht, sagte der Korporal. Und hätte meine Madame auch eine unglückliche Frau bleiben lassen, sagte Brigitte. Der Korporal versetzte nichts anderes auf diese Antwort, als dass er Brigitte einen Kuss gab. Komm, komm, sagte Brigitte, hielt das Auswendige ihrer Hand parallel zur Horizontebene und wischte mit den Fingern der anderen Hand darüber hin, welches nicht hätte geschehen können, wenn nur die geringste Warze oder Hinderung im Wege gewesen wäre. Wort für Wort eine Unwahrheit, rief der Korporal, ehe sie noch halb ausgeredet hatte. Ich weiß aber, sagte Brigitte, von glaubwürdigen Leuten, dass es die Wahrheit ist. Auf meine Ehre, sagte der Korporal, legte seine Hand aufs Herz und ward, indem er sprach, vor edlem Zorn rot. Das ist eine Erdichtung, Jungfer Brigitte, so falsch wie die Hölle. Nicht, sagte Brigitte und fiel ihm in die Rede, dass ich oder meine Madame uns das Geringste daraus machten, ob es so ist oder nicht. Nur so viel, wenn man sich verheiratet, dann gehört es doch ein bisschen mit dazu. Es war ein wenig unglücklich für Jungfer Brigitte, dass sie den Angriff mit ihren Handgriffen begonnen hatte, denn da Korporal, ist ja auch noch ein Mensch, ja? Augenblicklich. 29. Kapitel. Es war der schnell vorübergehende Streit in den nassen Augenlidern eines Aprilmorgens, ob Brigitte lachen oder weinen sollte. Sie ergriff ein Rollholz. Es war 10-1. Sie hätte gelacht. Sie legte solches nieder. Sie weinte und hätte nur eine Zähre nach Bitterkeit geschmeckt. Das Herz des Korporals würde voll Bekümmernis gewesen sein, dass er das Argument gebraucht hatte. Allein der Korporal verstand sich besser als mein Onkel Tobi aufs Frauenzimmer und demzufolge bestürmte er Jungfer Brigitte auf diese Manier. »Ich weiß, Jungfer Brigitte«, sagte der Korporal und gab ihr einen sehr ehrerbietigen Kuss, »dass du von Natur gut und modest und obendrein auch noch ein großmütiges Mädchen bist, dass du, wenn ich dich recht kenne, keinem Wurm etwas zuleide tun und noch weniger einem so braven und würdigen Mann an seiner Ehre kränken wolltest, als mein Hauptmann ist, und wollte man dich dafür zur Gräfin machen. Aber man hat dir was weiß gemacht und dich betrogen, liebste Brigitte, wie es einem Mädchen oft geht, mehr um anderen einen Gefallen zu tun als sich selbst.« Brigitte träufelten die Tränen aus den Augen über die Empfindungen, welche der Korporal in ihr erregte. Sag mir also, meine liebste Brigitte«, fuhr der Korporal fort, wobei er sie an der Hand fasste, welche an der Seite niederhing, und ihr einen zweiten Kuss gab, »wessen Argwohn hat dich verführt?« Brigitte schluchzte ein paar Mal, tat darauf die Augen auf, der Korporal trocknete solche mit dem Zipfel ihrer Schürze, sie tat alsdann ihr Herz auf und erzählte ihm alles. 30. Kapitel. Mein Onkel Tobi und der Korporal hatten den größten Teil der Kampagne getrennt fortgesetzt und zwischen ihnen war die Kommunikation aller Nachrichten so völlig unterbrochen, als ob sie durch die Mars-Ensemble voneinander abgeschnitten worden wären. Mein Onkel Tobi seinerseits war jeden Nachmittag in seinem roten Kleid mit Silber oder zur Abwechslung in seinem blauen mit Gold ausgerückt und hatte darin eine unendliche Menge Attacken ausgehalten, ohne einmal zu wissen, dass das Attacken gewesen, und hatte also nichts zu berichten. Der Korporal seinerseits, indem er Brigitte genommen, hatte große Vorteile dadurch gewonnen, aber er war so empfindlich in Ehrenfragen, dass er lieber sein Leben hingegeben als seinen Herrn verletzt haben würde. Bester unter allen redlichen und treuen Dienern eines Herrn. Ich habe dich, Trim, bereits einmal apostrophiert. Und könnte ich dich auch apotheosieren, ich könnte es ohne Zeremonien gleich auf folgender Seite. 31. Kapitel. Nun hatte mein Onkel Tobi eines Abends seine Pfeife auf den Tisch niedergelegt und zählte in Gedanken auf seinen Fingern, beim Daumen anfangend, Madame Wortmans Vollkommenheiten her, eine nach der anderen. Und da es ihm zwei- oder dreimal begegnet war, entweder weil er eine oder die andere ausgelassen oder andere zweimal gezählt, dass er sich jämmerlich verrechnete, ehe er noch bis zu seinem Mittelfinger kam. »Hör er, Trim«, sagte er und nahm seine Pfeife wieder auf, »bringe er mir Tinte und Feder.« Trim brachte Papier dazu. »Nehme er einen Bogen, Trim«, sagte mein Onkel Tobi und gab ihm zugleich ein Zeichen mit seiner Pfeife, dass er einen Stuhl nehmen und sich zu ihm an den Tisch niedersetzen sollte. Der Korporal gehorchte, legte das Papier gerade vor sich nieder, nahm eine Feder und tunkte sie in die Tinte. »Sie besitzt 1000 Tugenden, Trim«, sagte mein Onkel Tobi. »Soll ich sie aufschreiben, mit euer Gnaden wohlnehmen«, sagte der Korporal. »Sie müssen aber nach ihrem Rang gestellt werden«, erwiderte mein Onkel Tobi. »Denn Trim, die, welche mich vor allen anderen am meisten einnimmt, ist ihr mitleidiges Gemüt und die ganz ausnehmende Menschlichkeit ihres Charakters. Ich beteure es«, fügte mein Onkel Tobi hinzu und sah dabei, wie er es beteuerte, »oben nach der Gipsdecke, wäre ich 1000-mal ihr Bruder Trim, sie könnte sich nicht mehr und zärtlicher nach meinem Leiden erkundigen, obgleich sie vorüber sind.« Der Korporal tat keine andere Widerrede gegen meines Onkels Beteuerung als einen kurzen Husten. Er tunkte die Feder ein und schrieb das Wort »Menschlichkeit« auf das Papier. »Sag er mir doch, Korporal«, sagte mein Onkel Tobi, sobald Trim es getan hatte, »wie oft erkundigt sich wohl seine Brigitte nach seiner Wunde an seiner Kniescheibe, die er in der Schlacht bei Landen empfing?« »Oh, sie erkundigt sich mit euer Gnaden wohlnehmen niemals danach.« »Das, Korporal«, sagte mein Onkel Tobi mit allem Triumphe, den ihn die Güte seines Herzens erlaubte, »das zeigt den Unterschied im Charakter der Herrschaft und des Kammermädchens. Hätte das Kriegsglück mich eben den Unfall betreffen lassen, so würde Madame Wortmann sich nach allen Umständen dabei wohl 100-mal erkundigt haben. Ach, sie würde sich 10-mal so oft nach eurer Gnadenwunde am Latzbein erkundigt haben.« »Der Schmerz ist ebenso unausstehlich, Trim, und das Mitleiden nimmt ebenso viel Anteil an der einen Wunde als an der anderen.« »Gott schütze euer Gnaden«, rief der Korporal, »was hat das Mitleiden eines Frauenzimmers mit der Wunde eines Mannes an seiner Kniescheibe zu schaffen? Wäre euer Gnaden Kniescheibe in der Schlacht bei Lannen in 100.000 Splitter zerschossen worden, Madame Wortmann würde sich den Kopf ebenso wenig darüber zerbrochen haben wie Brigitte, und zwar weil«, setzte der Korporal hinzu, indem er leiser, obgleich ganz vernehmlich sprach, als er seinen Grund anführte, »weil das Knie so weit von dem Hauptwerke abliegt, dahingegen, wie euer Gnaden wissen, das Latzbein dicht an der Kurtine.« Mein Onkel Tobi pfiff eine lange Note, aber so leise, dass man es kaum über den Tisch hören konnte. Der Korporal war zu weit gegangen, um zurückzuziehen. Er sagte das Übrige mit 3 Worten. Mein Onkel Tobi legte seine Pfeife so leise auf den Kaminrost, als ob sie aus den entwirrten Fäden eines Spinngewebes gesponnen gewesen. »Lass uns nach meines Bruders Hause gehen«, sagte er. 32. Kapitel. Wir werden gerade so viel Zeit haben, während mein Onkel Tobi und Trim nach meines Vaters Hause gehen, ihnen zu berichten, dass Madame Wortmann einige Monate, ehe dies vorging, meine Mutter zur Vertrauten gemacht hatte. Was meine Mutter anbetrifft, so sah die gar nichts in der Sache, worüber ein Aufsehen zu machen gewesen. Aber Susanne war tüchtig genug, ein Familiengeheimnis anzubringen, denn sie teilte es augenblicklich dem Jonathan durch Zeichen mit, und Jonathan bezeichnete es der Köchin, als sie eine Hammelkeule am Feuer begoss. Die Köchin verkaufte es mit etwas Bratenfett für einen Dreier an den Postillon, der es mit dem Milchmädchen um etwas von eben dem Werte tauschte. Mit einem Worte, es war im ganzen Dorf kein altes Weib, die nicht gewusst, warum es mit Onkel Tobbys Belagerung so langsam zuging und welches die geheimen Artikel wären, die die Übergabe verzögerten. Mein Vater, dessen Gewohnheit es war, jede Begebenheit in der Welt zu einer Hypothese zu zwängen, war dabei, dem Herrn Jorik, ungeachtet meine Mutter dabei saß, zu demonstrieren, nicht nur, dass der Satan in den Weibern stecke und dass die ganze Sache nichts anderes sei als Lustbegier, sondern dass jedes Übel und jede Unordnung in der Welt auf eine oder die andere Art diesen zügellosen Begierden zuzuschreiben sei. Jorik stand eben im Begriff meines Vaters Hypothesis ein wenig zu mäßigen, als mein Onkel Tobi mit Zeichen unendlicher Gutherzigkeit und Verzeihung in seinen Blicken ins Zimmer trat und meines Vaters Beredsamkeit gegen die Leidenschaft von Neuem anfachte. Und da er eben nicht sehr zimperlich in der Wahl seiner Worte war, wenn er im Eifer redete, so brach er, sobald mein Onkel Tobi sich ans Feuer gesetzt und seine Pfeife gefüllt hatte, folgendermaßen los. 33. Kapitel. Dass für die Erhaltung eines so großen, erhabenen und göttlichen Wesens als der Mensch ist, Anstalten und Vorkehrungen getroffen werden müssen, das bin ich weit entfernt zu leugnen. Die Philosophie aber sagt von jeder Sache ihre Meinung frei heraus und deswegen denke und behaupte ich, es sei ein Jammer, dass es durch eine Leidenschaft geschehen solle, welche die Seelenkräfte nieder und alle Weisheit, Betrachtungen und Wirkungen der Seele zurückhält. Ja, eine Leidenschaft, mein Schatz, fuhr mein Vater fort und wendete sich an meine Mutter, welche den Weisen mit den Törichten zusammenpaart und sie gleich macht und uns aus unseren Höhlen und Schlupfwinkeln mehr als Satyren und vierfüßige Tiere hervorgehen lässt, denn als Menschen. Ich weiß, dass man sagen wird, fuhr mein Vater fort, dass sie an sich selbst und ohne Nebenabsicht betrachtet, so gut wie Hunger, Durst oder Schlaf eine Sache sei, die weder gut noch böse noch schändlich oder dergleichen sei. Warum denn aber sträubte sich die Delikatesse des Diogenes und Platos so heftig dagegen? Und warum löschen wir, wenn wir daran denken, einen Menschen zu pflanzen, das Licht aus? Und wie kommt es, dass alles dahin gehörige, die Zurüstung, die Werkzeuge und was nur dabei erforderlich ist, als Sachen angesehen werden, die man keinem reinen Gemüte durch Sprache oder Umschreibung verständlich machen dürfte? Einen Menschen zu töten oder zu vernichten, fuhr mein Vater fort und erhob seine Stimme, wobei er sich an meinen Onkel Tobi wendete, das ist rühmlich und die Waffen, womit wir dies verrichten, sind ehrenvoll. Mein Onkel Tobi legte gerade seine Pfeife nieder, um für ein besseres Beiwort zu bitten, und Jorik machte sich fertig, die ganze Hypothesis über den Haufen zu kanonieren, als Obadiah mitten ins Zimmer hereinbrach mit einer Klage, die um unmittelbares Gehör schrie. Die Sache war die. Mein Vater war nach Gewohnheit verpflichtet, einen Bullen für die Gemeine zu halten, und Obadiah hatte den vorigen Sommer eines Tages seine Kuh zu einem kurzen Morgenbesuche zu ihm geführt. Ich sage eines Tages, weil der Zufall es mit sich brachte, dass es an eben dem Tage war, an welchem er mit meines Vaters Hausmagd verheiratet wurde, so dass die Rechnungen von einer Zeit anliefen. Deshalb also, da Obadjahs Ehefrau niederkam, dankte Obadiah Gott. Nun, sagte Obadiah, kriege ich auch ein Kalb. Und Obadiah ging täglich hin, nach seiner Kuh zu sehen. Sie wird den Montag kalben oder Dienstag oder Mittwoch spätestens. Die Kuh kalbte nicht. Nein, vor künftiger Woche wird sie nicht kalben. Die Kuh schob es entsetzlich lange auf, bis am Ende der 6 Wochen Obadiahs Verdacht auf den Bullen fiel. Nun war die Gemeinde sehr stark und meines Vaters Bulle, die Wahrheit von ihm zu sagen, sein Geschäft gar nicht gewachsen, weil er seine Sache mit einem steifen Amtsgesichte verrichtete. So hatte mein Vater eine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten gefasst. Die meisten Hauswirte glauben, mit eurer Gnaden wohlnehmen, sagte Obadiah, dass die Schuld an dem Bullen liegt. Aber kann eine Kuh nicht unfruchtbar sein, erwiderte mein Vater und wendete sich an den Dr. Slope. Das kommt nie vor, sagte Dr. Slope. Aber des Mannes Frau kann sehr leicht zu früh dran gewesen sein. Sage er doch, hat das Kind Haare auf seinem Kopfe? Setzte Dr. Slope zu. Das ist ebenso haarig als ich selbst, sagte Obadja. Obadja war in 3 Wochen nicht barbiert worden. Rief mein Vater und begann seine Rede mit einem pfeifenden Ausruf. Da haben wir's, Bruder Tobi. Da könnte mein armer Bulle, der so ein guter Bulle ist, als für die Europa selbst genug gewesen wäre, vors Ehegericht geschleppt werden und seinen guten Namen einbüßen. Du liebe Zeit, sagte meine Mutter, worüber macht ihr denn solch ein Lärmen? Och, sie geißeln den toten Hahn, sagte Jorik, weil die Henne ein Windei gelegt. Und eins von den hübschesten Geschichtchen dieser Art war's, die ich je gehört. Ende.
Dies war der 23. und letzte Leseabschnitt aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Lawrence Stern. In der Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. Es war diese in Hamburg erschienene Übersetzung, in der auch Goethe Sterns Roman kennenlernte. In den Aphorismen zu Natur und Erfahrung, die zum Anhang des Altersromans Wilhelm Meisters Wanderjahre gehören, hat Goethe dem englischen Humoristen neben Shakespeare und Calderon eine bedeutende Stellung eingeräumt. Erlauben Sie uns bitte zum Schluss der langen Lesereihe aus den goethischen Aphorismen zu zitieren. Lawrence Stern war geboren 1713. Er starb 1768. Um ihn zu begreifen, darf man die sittliche und kirchliche Bildung seiner Zeit nicht unbeachtet lassen. Er war der schönste Geist, der je gewirkt hat. Wer ihn liest, fühlt sich sogleich frei und schön. Sein Humor ist unnachahmlich. Und nicht jeder Humor befreit die Seele. Eine freie Seele wie die seine kommt in Gefahr, frech zu werden, wenn nicht ein edles Wohlwollen das sittliche Gleichgewicht herstellt. Er fühlte einen entschiedenen Hass gegen den Ernst, weil er didaktisch und dogmatisch ist und gar leicht pedantisch wirkt, wogegen er den entschiedensten Abscheu hegte. Daher seine Abneigung gegen Terminologie. Bei den vielfachsten Studien und Lektüre entdeckte er überall das Unzulängliche und Lächerliche. Shandyismen nennt er die Unmöglichkeit, über einen ernsten Gegenstand 2 Minuten zu denken. Das Element der Lüsternheit, indem er sich so zierlich und sinnig benimmt, würde vielen anderen zum Verderben gereichen. Er scherzt gar anmutig über die Widersprüche, die seinen Zustand zweideutig machen. Ich kann das Predigen nicht vertragen. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend mich daran übergessen. Er ist in nichts ein Muster und in allem ein Andeuter und Erwecker. Auch jetzt im Augenblick sollte jeder Gebildete Sterns Werke wieder zur Hand nehmen, damit auch das 19. Jahrhundert erführe, was wir ihm schuldig sind und einsehe, was wir ihm schuldig werden können. Soweit Goethes Aphorismen aus Makarians Archiv im Anhang zu Wilhelm Meisters Wanderjahre. Unsere Stern-Lesereihe in einer Aufnahme mit Werner Fink von 1962-63 ist damit beendet. Redaktion Hanjo Kesting.
NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen, wie bisher, um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie Auszüge aus den Lügengeschichten des Freiherrn von Münchhausen. Es liest in der Fassung von Gottfried August Bürger Klaus Stieringer.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unser Jazzmagazin auf NDR Kultur, heute mit unserem Fenster nach Europa, das sich diesmal für das Kuba-Projekt Iroko des Bassisten Avishai Cohn öffnen wird. Play Jazz ferner mit Musik von Stefan Max Wirth, Jakob Manns, Adam Baudich und Leszek Mosger, der Band Evelyn Krüger, von der unser Jazz-Album der Woche stammt, sowie ebenfalls von Yun Su Na, über deren neues Album wir einen Beitrag vorbereitet haben. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.
Don't.